Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Heute freue ich mich super, super, super doll, dass ich die Diana Steen. Ich sage das jetzt gerade so, weil ich habe nämlich den Namen immer falsch ausgesprochen. Also Diana Steen ist richtig, ja Diana?
Ja, genau so.
Super, hier bei mir im Podcast habe. Und zwar ist Diana ja für mich die absolute Traumafachfrau und ich freue mich sehr, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen. Diana ist Fachkraft in der Arbeit mit Kindern, sie ist systemische Familientherapeutin, aber ich glaube am allerbesten, Diana, kannst du dich vielleicht einfach mal selber vorstellen und dann sagen wir gleich noch, worüber wir reden. Herzlich willkommen, Diana.
Ja, vielen Dank, liebe Claudia, dass ich da sein darf. Und ja, drei Sätze zu mir. Ich bin tatsächlich eigentlich von Hause aus, habe ich irgendwann mal soziale Arbeit studiert und arbeite seit 26 Jahren in der Jugendhilfe. Im Moment ist es auch so, dass ich als Familientherapeutin bei den ambulanten Diensten bin. Das heißt, ich mache aufsuchende Familienhilfe und Familientherapie fürs Jugendamt. Genau.
Und dein Erfahrungsspektrum mit diesem ganzen Thema Trauma, mit dem, wie startet ein Mensch ins Leben, was macht es mit einem kleinen Menschen, was er erlebt, in welche Bedingungen er hineingeboren wird, was er so erlebt im Laufe seines jungen Lebens, dass das alles Auswirkungen hat aufs gesamte Leben, finde ich, ja, gibt es einfach keinen besseren, mit dem ich sprechen könnte. Deswegen freue ich mich das so sehr, dass wir heute den Zuhörern und Zuhörerinnen die Möglichkeit geben können. Vielleicht fangen wir mit dem Thema an, was ist eigentlich Trauma? Ich habe nämlich früher immer gedacht, auf jeden Fall ist es etwas, was mich nicht betrifft, weil ich habe gar nichts furchtbar Spannendes so erlebt in meinem Leben, wo ich sage, das war so furchtbar, dass ich da ein Trauma von getragen hätte. Ich habe dann mit der Zeit gelernt, dass das anders ist, aber ich erinnere mich noch gut daran, dass ich wirklich erstaunt war. Und deswegen fände ich es gut, wenn du uns vielleicht mal erklären könntest, was ist eigentlich ein Trauma?
Ja, was ist eigentlich ein Trauma? Also du hast ja eben schon gesagt, jeder von uns kennt zum Beispiel eine Naturkatastrophe, ein Erdbeben, vielleicht einen sexuellen Übergriff. Und dann würde man sagen, ah ja, klar, das ist ein Trauma, das löst zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung auf. Die neueren Traumastudien und auch die neueren traumawissenschaftlichen Erklärungen gehen eigentlich viel weiter, dass sie sagen, ein Trauma muss nicht für fast jedermann gleich schrecklich sein, sondern es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt mir etwas passiert und in welcher Menge mir etwas passiert. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich denke, du hast so ein bisschen mehr erklärt, dass vielleicht auch viele Eltern zuhören, dass ich einfach mal so ein Kinderavatar erstelle mit dir. Lass uns mal überlegen. So ein Kinderavatar namens Thomas. Und ich möchte anhand der Lebensgeschichte von Thomas so ein bisschen erklären, dass eben Trauma mehr ist als ein großes, schwerwiegendes Ereignis. Und wir fangen einfach ganz vorne an, dass man sagt, umso früher ein Ereignis passiert, was unsere menschlichen und auch die kindlichen Bewältigungsstrategien überfordert, umso eher kann es sich im Körper niederschlagen und kann tatsächlich zu Traumafolgen führen. Zum Beispiel, fangen wir mal an, Thomas ist als Säugling zum Beispiel ein, ich sage jetzt mal, für viele Eltern vielleicht was ganz Normales, weil es gerade heutzutage im klinischen Bereich eigentlich üblich ist, dass man auch sagt, ja gut, man plant vielleicht einen Kaiserschnitt. Ja, oder es ist vielleicht ein Notkaiserschnitt, ja, wo der kleine Thomas im Mutterleib eigentlich schon eine Unterversorgung hatte vom Sauerstoff und der auch Stress hatte und natürlich das medizinische Personal die Mutter vor die Wahl stellt, wenn sie ihr Kind nicht gefährden wollen, dann macht es vielleicht Sinn, dass wir ihn jetzt per Kaiserschnitt holen. Und dann ist ja eigentlich es so, dass wir von unserem Naturell ja darauf abgestimmt sind, von unseren biologischen Abläufen, dass Mutter und Kind natürlich einen gewissen Stress produzieren muss. Adrenalin, Cortisol, um das erste Erfolgserlebnis, die gemeinsame Geburt zu meistern. Und ein Kaiserschnitt schneidet das ja auch ab. Das heißt, das Kind wird per Kaiserschnitt geboren oder aus dem Mutterleib, aus seinem Zuhause gerupft und wird damit sofort in einen Prozess geworfen, der ja nicht so geplant ist. Ja, es ist auf einmal hell, es sind Stimmen da, es ist kalt, er weiß gar nicht, wo er ist. Und in dem Moment ist das Abkoppeln von der Mutter ja schon unterbrochen worden. Ja? Und der zweite Schritt ist ja, wie je nachdem, wie schwer das ist, bleiben wir beim kleinen Thomas, war das vielleicht so, dass die Mutter auch vielleicht in Narkose gelegt worden ist und vielleicht auch in den ersten Stunden vielleicht gar nicht ansprechbar war, sodass sogar das Ankoppeln bei der Mama eigentlich nicht stattfinden konnte. Und das heißt, das Kind hat als allererstes schon mal einen schweren Geburtsstress. Und man würde vielleicht sogar mutmaßen, dass das ein Geburtstrauma ist. Und jetzt ist es vielleicht so, dass der Thomas vielleicht auch noch viel zu früh geboren ist und er muss dann vielleicht auch noch auf die Säuglingsintensivstation und ist vielleicht auch die ein oder andere Zeit von der Mama getrennt. Und dann wundert man sich, was so im Leben alles passiert, aber er entwickelt sich eigentlich ganz gut, ne? Also Mutter und Kind kommen gesund nach Hause. Und spiegeln sich so ein. Und das Nächste, was der kleine Thomas dann erfährt, ist, dass er, wenn er anderthalb ist, vielleicht ein Geschwisterchen bekommt. Ja, und zack ist er nicht mehr der Erstgeborene, sondern vielleicht auch noch ist es so, dass das Geschwisterchen, weiß ich nicht, vielleicht einfach auch eine Krankheit hat oder es auf jeden Fall ziemlich aufregend ist für die Eltern zu schauen, wie kriegen wir das jetzt organisiert, ne? Vielleicht auch längerer Krankenhausaufenthalt der Mama und Thomas ist dann so lange bei der Oma, der Papa ist aufgeregt, die Mama ist aufgeregt und naja, ein Kind nimmt das ja alles wahr und das nennt man ja nicht nur, dass man sich einspiegelt und dass es eine kindliche Wahrnehmung ist, sondern Kinder schwingen sich ja auch auf uns als Menschen ein, vor allen Dingen auf die primären Bindungspersonen. Und dieser Prozess, dass Kinder auch die Mimik lesen zum Beispiel, ja, das nennt man ja auch Neurozeption, das passiert ja im autonomen Nervensystem, das ist ja nichts Bewusstes, das heißt, ein sich einspiegeln in der Bindung zwischen Mutter und Kind ist ja ein wechselseitiger Prozess. Das heißt, wir markieren ja auch bestimmte emotionale Regungen. Und wenn wir selber natürlich im Fütterungsprozess zum Beispiel völlig unentspannt sind, weil wir eigentlich schon, ne, Thomas' Mama jetzt eigentlich schon auf dem Weg zum Krankenhaus ist, weil sie belastet ist, weil sie sich Sorgen macht um das neugeborene Geschwisterchen, die hat wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, Thomas feinfühlig zu beantworten in seinen Affekten. Aber Thomas nimmt natürlich in seiner Wahrnehmung, und wir Fachleute reden von einer Neurozeption, vielleicht auch die Angst oder die Sorge oder die Traurigkeit der Mama wahr, ohne zu verstehen, was eigentlich los ist. Und da war er dann anderthalb. Und dann kommt er vielleicht mit drei, wenn er Glück hat heutzutage, in den Kindergarten. Und dann kommt die nächste Situation, ja. Also es ist Fachkräftemangel, es gibt vielleicht zu wenig Personal, die Eingewöhnung machen. Und es wird vielleicht verkannt. Es gibt ja beim Traumabereich nicht nur drei Traumareaktionen. Die meisten kennen ja eigentlich die Traumareaktion Kämpfen, Flüchten. Und wenn beides nicht geht, dass man erstarrt. Aber es gibt halt auch noch die vierte Traumareaktion, das heißt die Anpassung, die sogenannte Täuschung. Und Kinder, die neigen natürlich auch dazu, sich anzupassen. Und vielleicht ist der Thomas kein Kind, was dann viel weint, sondern er möchte ja zusätzlich keinen Stress machen. Und er erträgt es einfach zum Beispiel, dann von Mama getrennt zu sein und fällt im Kindergarten gar nicht so auf. Aber in dem Moment, wo die Mama auf einmal die Türe reinkommt, merkt man, dass der total anfängt zu weinen. Kennst du so eine Situation?
Ja, total. Ich habe gerade an eine gedacht, weil ja, ich arbeite auch selber in der Betreuung oder wenn wir halt so darüber reden, dieses dem Kind wird das, was fehlt, bewusst, wenn es wieder da ist. Also im Sinne von, die Mama war weg, Es hat es vielleicht nicht verstanden, warum jetzt nicht die primäre Bezugsperson mehr da war. Und es passt sich an in der Situation, in der es gerade ist. Und kommt die Mutter dann wieder, also erscheint die wieder im Blickfeld, wird dem Kind das ganze Drama eigentlich erst richtig bewusst.
Genau. Ja,
also so eine Situation ist mir gerade in den Kopf gekommen.
Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir uns den kleinen Thomas in so einem Wasserbecken vorstellen, ja?
Ja.
Der steht da jetzt drin, erstmal ist kein Wasser da und wir gucken, die Geburt war schwierig, dann war er ein bisschen von der Mama getrennt, dann hat er ein Geschwisterchen bekommen und auch Geschwister zu bekommen sind Übergangskrisen, das muss kein Trauma sein sofort, aber es sind auf jeden Fall Krisen, die gut begleitet werden müssen bei Kindern. Jetzt gab es aber schon Stress bei der Erwachsenenebene und dann kommt er in den Kindergarten und es klappt noch nicht so gut mit der Eingewöhnung, aber ne, wie gesagt, er hat auch schon Stress, sich eigentlich von Mama zu lösen und gerät wieder im Hochstress, wenn er die Mama sieht. Das heißt, der steht ja nicht mehr in dem leeren Bottich, der hat vielleicht das Wasser schon bis zum Bauch stehen. Ja? Und wenn man sich dann vorstellt, dann ist er vielleicht 6, ja, kommt in die Schule und 3 Monate später trennen sich die Eltern. Jetzt würde man von außen ja sagen, wenn man so drauf schaut, naja, das ist der normale Wahnsinn, den Kinder vielleicht mal erleben können. Und das alles ist ja kein Trauma. Mhm. Aber all das, was Thomas erlebt hat, hat ja seine Bewältigungsstrategien überfordert. Und immer dann, wenn wir überfordert sind und wir zu wenig Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten haben, können wir davon ausgehen, dass wir einen Hochstress produzieren. Und wenn dann die Bindung, die Sicherheit oder der sichere Hafen nicht da ist von den primären Bindungspersonen, und da gibt es ja eine Bindungshierarchie, ne? Man würde ja sagen, erstmal ist ja die Mama die stärkste Bindungsperson, danach der Papa. Und erst dann, wenn das Kind natürlich eine Toleranz entwickelt hat, dass es sich in Bindung beruhigen kann, dass eine Koregulation feinfühlig dem Kind die Sicherheit gegeben hat, sodass es auch explorieren kann und dass ein Pendeln zwischen Autonomie und Symbiose möglich ist, dass dieses Kind genügend Resilienz aufbaut, um eine Trennung auch gut zu überwinden oder zu verkraften. Und dann kommen wir eigentlich umher, dass wir von dem sogenannten Windows of Tolerance, also Stresstoleranzfenster, sprechen. Und wenn wir uns da dieses Stresstoleranzfenster anschauen, dann wäre ja eine sichere Bindung, ja, wo soziale Interaktion da ist, wäre ja so im Fenster, sage ich mal, so ein mittlerer grüner Bereich. Ja, um den Zuhörern jetzt mal eine Farbe zu geben. Der grüne Bereich ist etwas, wo wir eigentlich ausgewogen schwingen, dass wir in einem Lernfenster sind, in einem Toleranzfenster, sodass soziale Interaktion gut möglich ist. Komme ich aber jetzt in den Bereich, dass ich ständig unter einem Hochstress mich befinde oder, ne, oder mein in der Neurozeption, würde man sagen, immer im Gefahrenbereich bin, komme ich ja in einem roten Bereich. Und im roten Bereich habe ich nicht mehr die Möglichkeit, dann bin ich Sympathikus erregt, ja. Dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, vielleicht mein Denkersystem zu aktivieren, ja. Das ist, wenn die Kinder dann in der Schule sitzen, die haben dann das Wasser schon bis zum Hals und dann kommt noch der Paul und rempelt den Thomas auf den Schulhof an und Thomas kann jetzt nicht mehr und tritt nach dem Paul und es kommt zu einer vielleicht kleinen Auseinandersetzung. Und an der Stelle ist es natürlich wirklich, wirklich wichtig, dass auch Lehrkräfte zum Beispiel verstehen, dass es gar nicht darum geht, dass der Thomas das bewusst entschieden hat, sondern der hat schon so viel Stress in seinem Körper, so viel unverarbeiteten Stress, dass er eigentlich keine andere Reaktion wählen kann, als die Reaktion, dass der eigentlich mit Kampf reagiert. Dass er mit Kampf reagiert und dann ist er natürlich in der Übererregung, ja. So, und der andere Part ist natürlich, wenn eine Übererregung ständig da ist und ich immer wieder aus diesem normalen Bereich rausfalle, dann lernt mein Nervensystem eigentlich, dass dieses Stresstoleranzfenster, also wenn man von Kindern spricht, die eine niedrige Frustrationstoleranz haben, dann liegt es daran, dass unser Nervensystem natürlich gelernt hat, umso öfters das passiert, dass ich übererregt bin oder vielleicht auch mich abschalte und erstarre, umso Schneller ist natürlich die Reaktion da, dass das Stresstoleranzfenster, unser Nervensystem natürlich gelernt hat, dieses Fenster verkleinert sich und ich gerate schneller über diese Grenze, entweder in der Übererregung oder in der Untererregung. Und das ist der Moment, wo man sagen muss, wie wichtig eigentlich Bindung ist und frühe Bindung, weil nur so können wir eigentlich den Teil, der ja unser Nervensystem beruhigt, nämlich den parasympathischen Bereich, trainieren und ausbauen. Und in der Polyvagaltheorie, ich will jetzt hier nicht so viele Fremdwörter reinbringen, ist es einfach wichtig, dass man sagt, es gibt ja zwei Bereiche für unseren Parasympathikus im Stress. Nämlich einmal den Teil, der im Stammhirn klar sagt, hier erstarren. Ja, also wenn der Stress so stark ist, dass mein Betriebssystem so krass überfordert ist, dann schalten wir ab, erstarren, also stellen uns tot. Um einfach nicht, ich sage es jetzt mal ganz platt, wir haben heute keinen Säbelzahntiger mehr, aber wir wollen überleben. Mhm. Das heißt, dieser Reflex schaltet. Der andere Teil des Parasympathikus, der ist aber für die sichere Bindung da. Ja? Mhm. Und der steuert auch die soziale Interaktion. Das heißt, wenn ich als Erwachsener oder als Mutter, Vater eine Sicherheit gebe und ausstrahle, dann sieht das Kind, und das ist wirklich eine Neurozeption, evolutionär in uns veranlagt, dass ein Kind diese Mimik lesen kann. Und das ist dieses feinfühlige Einstimmen. Das heißt, wenn ich im grünen Bereich bin und feinfühlig die Signale meines Kindes beantworte, bringe ich ihm auch bei zu sagen, hier ist alles sicher. Und ich bringe es ihm nicht nur so bei, sondern auch dem Nervensystem des Kindes. Ja? Das heißt, der Teil des Parasympathikus wird auch beruhigt. Und wenn ich aber als Kind nicht diese feinfühlige, sichere Beantwortung bekomme, dann ist es eigentlich immer so, dass sie gar nicht mehr in diesem grünen Bereich sind, sondern sofort in die Übererregung und im schlimmsten Fall, und das ist eigentlich die schlimmere Reaktion, wenn Kinder sich abschalten. Weil der Sympathikusbereich, das heißt, wenn Kinder im roten Bereich sind, in der Aggression und in der Wut, dann haben die auch ein Gefahrenerlebnis. Aber die eigentliche Lebensgefahr, die ist im Abschalten.
Wow. Wow. Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank wirklich für dieses Ausholen. Und ich bin jetzt richtig geplättet über die ganzen Informationen und mir werden so viele Dinge klar. Und ich habe zwei Fragen oder vielleicht habe ich auch drei Fragen. Wenn ich jetzt Thomas nehme, der halt so ganz viele kleinere Sachen, kleinere in Anführungsstrichen Sachen erlebt hat im Laufe seines Lebens, die jede für sich vielleicht nicht traumatisch in dem Moment waren, sondern dass auch die Ansammlung von irgendwann das Becken so volllaufen lassen, dass er halt wirklich kurz vorm Absaufen ist und dass er dann überhaupt nicht, also dass er dann nicht mehr klarkommt, weil halt das Nervensystem aus der Bahn ist. Heißt das denn, dass es dann, dass es eine Traumareaktion auf diese ganzen kleinen Ereignisse in Summe ist? Und weil das wäre dann für mich so dieses, dass eben die Dinge, wenn irgendetwas war, meinetwegen, die Geburt oder man war vielleicht noch, man war ein Frühchen und alles so Dinge, die ja durchaus sehr üblich sein können am Lebensanfang, dass wenn das quasi vorbei ist, das Kind mit einem guten Gewicht dann nach Hause entlassen wird und es sich auch prima macht, das ist aber nicht weg, weil es ist ja erlebt, es ist noch da. Und dann kommt meinetwegen eine frühe Eingewöhnung in einer Kita oder so, die vielleicht das Kind überfordern kann, weil die Eingewöhnung aufgrund von Personalmangels und so relativ schnell gehen musste und das Kind dann auch von der primären Bezugsperson getrennt wird und sich nicht von der Bezugsperson löst, dass das nächste Ereignis ist. Das Kind kommt ja dann irgendwann gut an in der Einrichtung und spielt, findet Freundschaften und man hat den Eindruck, es kommt wirklich auch gerne dorthin. Aber das Erlebnis vom Anfang, also dieses Eingewöhnungserlebnis, ist es nicht weg. Es kommt in das Becken zu dem anderen. Also, dass wir immer im Auge auch behalten, wie ist denn die Biografie des Menschen, wie ist denn die Biografie des Kindes? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es ist unfassbar wichtig, wirklich die Biografie eines, in dem Fall jetzt zum Beispiel Thomas, zu erheben. Wenn Thomas irgendwo in der Schule sitzt und eigentlich, sage ich mal, kaum Resilienz und sich nicht selbstwirksam erlebt, vielleicht viel weint, und wenn er nicht weint, dann ist er aggressiv, dass er zum Beispiel auch nicht lernen konnte, sich in Beziehung zu beruhigen, ne? Also vor allen Dingen, wenn Eltern selber Stresssituationen haben, das können ganz normalsterbliche Sachen sein, dass man sagt, es ist eine Trennung da, es ist ein Geschwisterkind krank, man verliert ein eigenes Elternteil, und das zieht sich, weil es eben ein Prozess ist über mehrere Jahre, man ist vielleicht alleinerziehend, dass all diese Sachen gepaart mit den frühen Erlebnissen letztendlich irgendeine Situation kann dann der Auslöser sein, dass das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann haben wir tatsächlich, das kann dann nachher der tote Hamster sein oder das verlorene Stofftier. Und auf einmal zeigt dieses Kind ein Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung mit Albträumen, mit allem, was dazugehört, Schlafstörungen, Übererregung. Und man sucht die Auslöser und sagt, naja, aber eigentlich hat er ja nichts Traumatisches erlebt, das kann kein Trauma sein. Und dann kommen die Verwechslungen. Ja, Kinder, die Diagnosekriterien bei Kindern, man würde ja Kinder keine schwerwiegenden Persönlichkeitsstörungen geben, ne? Aber ich sag mal, jetzt ist der Thomas, wir haben den ja eben in die Grundschule gebracht, und mit 14 wird er schulabstinent, fängt an zu konsumieren und verletzt sich selber. So, und dann kommen wir natürlich in den Bereich, wo man sich fragt, man guckt die Biografie und wird sagen, boah, was ist das für ein Zusammenhang? Ja, der hat eine sozial-emotionale Störung, der hat ein ADHS, ein oppositionelles Verhalten. Ja, als Kind, als Säugling hat man gemerkt, dass der körperlich-motorisch sehr unruhig war. Das heißt, er hat so eine genannte Regulationsstörung. Und dann wird man sagen, ja, es ist eine frühe Bindungsstörung. Aber all diese Diagnosen, die ich jetzt aufgezählt habe, ja, das sind unter anderem Traumafolgestörungen von Entwicklungsstörungen nach frühen Traumatisierungen. So, und es kommt dann nachher nicht darauf an, ein Ereignis zu sehen, sondern zu gucken, welches Thema liegt davor. Na, also eine Bindungsstörung kann ja nur entstehen, wenn keine Bindung vorher da war. Und dann sind wir bei einer frühen Traumatisierung. Und man nennt dieses Kumulieren der verschiedenen Ereignisse auch Gefahrenkarawane zum Beispiel, ne? Dass eben mehrere Ereignisse nachher wie so eine Lawine zusammen trotzdem all die Symptome aufbringen können, wie bei einer schweren Traumatisierung, wo man sofort sagen kann, das ist ja klar. Genau, dass auf einmal Symptome da sind, die man einer Traumatisierung zuordnen kann, weil dann kann man natürlich sagen, der hat jetzt einen schweren Autounfall gehabt und so weiter und so fort. Aber auch da muss man natürlich schauen, dass dieses Kind wahrscheinlich, wenn es vorher nicht so viel im Rucksack gehabt hätte, so einen Autounfall vielleicht weggesteckt hätte, ne? Weil es vorher positive Erfahrungen gemacht hat, Bindungserfahrungen, Erfolgserlebnisse, ne? Wie zum Beispiel eine gescheiterte natürliche Geburt kann unter Umständen schon der erste Misserfolg sein für den Säugling, aber auch für die Mutter. Ne? Also wie viele Mütter habe ich kennengelernt, die gesagt haben, ich habe es nicht geschafft, mein Kind normal zur Welt zu bringen. Und dieses Band zwischen Mutter und Kind ist so eng, dass man auch dieses Erfolgserlebnis oder Misserfolgserlebnis miteinander teilt. Und daraus ja auch wieder Interaktionen, also Bindungsmuster entstehen können von Anklammern, ja, sehr symbiotisch mit seinem Kind zu sein, weil man hatte vielleicht einen Notkaiserschnitt. Das heißt, einer von beiden war ja auf jeden Fall in Gefahr, wenn nicht sogar beide. Ja, das heißt, auch die Mutter hat ein Erlebnis von Todesängste. Und somit haben beide zu Beginn eines so kleinen Lebens schon eigentlich tatsächlich ein, in Klammern, Trauma erlebt. Und das kann in der Bindung und Beziehung zwischen Mutter und Kind natürlich wirken und auch die Beziehung prägen.
Wenn ich das höre und jetzt so meine pädagogische Biografie mir anschaue, habe ich sehr spät erst also erfahren dürfen, dass es diese Zusammenhänge gibt und dass diese Zusammenhänge, also diese Ereignisse kumuliert zu einer zu einer Reaktion führen können, die man wirklich nach einem schweren Trauma erwartet bei Menschen. Das ist etwas, was mir jetzt nicht unbedingt mitgegeben wurde. Also da ich finde, das hätte ich mir jetzt an Tag 1 meiner Ausbildung gewünscht. Dass Kinder, also dass alles, was wir erleben, in unseren Rucksack gepackt wird. Und dass, wenn dieser zu voll ist und der platzt, dass das dann auch nach außen tritt und sich zeigt an Verhaltensweisen. Ich glaube, wenn ich das schon viel, 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 viel früher gewusst hätte, hätte ich auch nicht so schnell vielleicht Kinder auch in Schubladen gesteckt und da geguckt, was ist da nicht in Ordnung, wo können wir hier irgendwas reparieren. Und ich finde auch alle Eltern, also ich wusste das auch nicht, als ich Mutter wurde. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Na, also ich bin wirklich gerade, ich meine, du weißt, ich habe auch großes Wissen und so über die ganze Geschichten. Aber wenn ich das jetzt nochmal so von dir höre, auch wie du das uns hier nochmal sagst, wird mir nochmal ganz klar, wie wichtig es ist, darauf zu achten, womit setze ich mein Kind gerade auseinander, was mute ich meinem Kind auch zu und kann es das überhaupt auch schon alleine bewältigen und dass es eben nicht egal ist, was es erlebt, so nach dem Motto, ja, nur die Harten kommen in den Garten oder wird schon, sondern dass alles eine Rolle spielt. Alles, was wir erleben, spielt eine Rolle. Natürlich entscheidet ja unser Nervensystem oder wie wir etwas erleben, auch wie wir das abspeichern. Aber dass wirklich alles eine Rolle spielt.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, wenn ich jetzt mal zu unseren Zuhörern spreche und sag einfach mal, hey, als Eltern, wenn ich etwas sagen kann, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, jedes Verhalten eines Kindes hat einen guten Grund. Und das fängt von der Geburt an einfach an. Wenn ein Kind viel weint, viel schreit, früher hat man ja gesagt, oh, schreien lassen, das härtet ab oder das trainiert die Lungen. Nein, Kinder haben auch während der Schwangerschaft schon Einflüsse. Das kann ein medizinischer Einfluss sein, dass eine PDA oder bei einer Fruchtwasserabnahme was war. Das kann Stress sein von der Mutter. Das kann eine ablehnende Haltung gegenüber einem Kind sein, weil auch da hormonell was überschwappt. Das heißt, wir können nicht so tun, als gäbe es das nicht. Und jedes Verhalten, was ein Kind oder wir Menschen zeigen, hat eigentlich eine Logik immer im Hinblick auf die eigene Biografie. Das heißt, es kann natürlich sein, dass im Hier und Jetzt und Trauma ist ja etwas, was, wenn es heute noch wehtut, ja, was damals war, das zeigt, dass es wirklich der Kompass zu unserem unverarbeiteten Stress. Und wenn es heute noch wehtut, dann gab es damals auch etwas, was ausgelöst haben muss, was uns überfordert hat. Und das andere ist natürlich zu verstehen, dass zum Beispiel mein Verhalten im Hier und Jetzt heute vielleicht gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja? Dass ich zum Beispiel, wenn ich kein sicher gebundenes Kind bin, sondern unsicher vermeidend. Das heißt natürlich, dass wenn ich als Erwachsener, wenn mein Stresssystem alarmiert ist, also nicht, wenn ich entspannt bin, dann merken wir Erwachsenen unsere Bindungstypen eigentlich nicht so wirklich. Aber dann, wenn wir in Stress geraten, unsere Alarmzentrale schaltet, aktivieren wir unser altes Bindungssystem. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss die Türe zuziehen, ich muss hier weg und ich kann Nähe jetzt nicht ertragen, dann macht es im Hier und Jetzt keinen Sinn. Aber als Kind in der Bindungserfahrung von damals, wenn ich erfahren habe, dass meine Mutter oder mein Vater überhaupt gar nicht für mich da ist, nicht verlässlich war, dass ich mir selber überlassen war und alleine mich regulieren musste, dann hat dieses Verhalten damals einen Sinn gemacht, dass ich mich alleine reguliert habe. Das hat mein Überleben gesichert. Aber im Hier und Jetzt gerade ist es dysfunktional, würde man sagen. Also es ist heute eigentlich eher eine störende Reaktion. Und all das, was ist wichtig zu verstehen.
Und wenn ich dann heute die Tür zuziehe und mein Partner es überhaupt nicht versteht, was es denn mit ihm zu tun oder ihr zu tun haben kann, dann macht es ja heute auch eben Themen und vielleicht auch Probleme in Partnerschaften. ohne dass ich auch selber verstehe oder wenn ich das nicht schon weiß, warum das wirklich so ist. Und erst ab dem Moment, wenn ich es dann auch verstanden habe, warum ich so reagiere, kann ich ja auch vielleicht mit meinem Partner darüber sprechen und sagen, du, in manchen Situationen reagiere ich so und so, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, das ist jetzt gerade so.
Genau, das ist natürlich die Königsdisziplin, ne? Wenn man seine eigenen Verhaltensweisen so reflektieren kann. Genau. Und deswegen ist, glaube ich, das wirklich wichtig, dass wir Verhaltensweisen von Kindern, die vielleicht für uns unangenehm sind, ist ja auch mal die Frage, warum sind sie für uns unangenehm? Das heißt, worauf reagiere ich? Womit gehe ich in Resonanz? Ist das was Altes? Und das andere ist, dass dieses Verhalten von Kindern einen Sinn ergibt. Und diesen Sinn zu verstehen, da gebe ich dir recht. Du hast es ja eben auch gesagt, ich hätte auch was drum gegeben, wenn ich hätte auch viel Geld gespart, wenn ich eine andere Reihenfolge der Ausbildung hätte machen dürfen. Aber ich bin ja auch Traumapädagogin mit Leib und Seele. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, diese Ausbildung gibt es ja noch nicht so lange, 2015. Und wir haben jetzt 2024. Und ich finde, Menschen wie du oder Menschen wie ich, die jetzt nach außen gehen und auch diesen Kindern eine Stimme geben, dass das keine schwierigen Kinder sind, sondern die haben Verhaltensweisen, die wir nur fehldeuten. Und das zieht sich ja durch, ob es in der Kita ist, ob es in der Schule ist, ob es in der weiterführenden Schule ist. Ja, das heißt, ne, ein Stück der anderen Leidenschaft neben dem, was ich beruflich mache, ist ja, dass ich leidenschaftlich gerne Traumapädagogen und traumazentrierte Fachberater ausbilde. Und ich auch wirklich glaube, dass dieses Wissen nicht nur den Fachkräften, sondern natürlich sicherlich in einer anderen Form, aber auch für Eltern aufbereitet werden muss, damit einfach, ja, ich sage jetzt mal, eine gesunde und gelungene Bindung bestehen bleibt, auch wenn es mal dazu kommt, dass es Krisen gibt. Und die Krise, die größte Krise, die wir alle kennen, ist die der Pubertät. Ich glaube, die Welt wird ja draußen nicht einfacher heutzutage, sondern sie wird komplexer. Wir haben große Erziehungsgiganten wie Big Data, ne, Social Media. Wir haben ganz viele Instanzen, die ja auch unsere Kinder prägen und beeinflussen in beide Richtungen, also nicht nur negativ, sondern auch positiv. Aber ich glaube einfach, die Welt ist mittlerweile so schnell und komplex geworden, dass auch anderes Wissen her muss, um Verhaltensweisen von Kindern richtig verstehen zu lernen.
Du hast gerade gesagt, dass ja jedes Verhalten eines Kindes, so herausfordernd ich es auch empfinden mag oder ich als Elternteil oder als Pädagogin es empfinden darf, aber mag, es einen guten Grund hat. Also das und ich finde, alleine dieser Satz hilft, ein Stück weit auf eine andere Ebene zu gehen und das Ganze anders zu betrachten und zu sagen, boah, das zieht mir hier wirklich die Schuhe aus, was das Kind hier gerade macht, und komme ich auch nur sehr schwer gerade mit klar. Aber ich kann ja auch viel besser auf meine Ressourcen zurückgreifen, wenn ich mich nicht persönlich angegriffen fühle, sondern weiß, dass dieses Kind, und ich jetzt nochmal das Bild, dass das Kind in so einem Becken steht und wirklich ganz, 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 ganz viel schon bis zum Hals hat und vielleicht gerade der Mitschüler, der das Heft einfach weggenommen hat, der Punkt war, wo das Kind völlig zum Ausrasten gebracht wurde. Und dass es natürlich nicht in Ordnung ist, dass es vielleicht dem Schulkollegen da eins auf die Mütze gibt, aber man zumindest sagen können, oh ja, da muss irgendwie was sein, was ich auch verstehen möchte, wo ich auch dem Kind eine Stütze sein möchte, wo ich dem Kind helfen möchte, da hinzuschauen. Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein an Eltern transportieren können, aber eben auch an PädagogInnen, das ist was ganz, ganz Wertvolles.
An der Stelle mag ich einfach nur noch mal auf Thomas schauen und vielleicht ein bisschen praktischer werden. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Familientherapeutin auch mit in eine Konfliktsituation gerate und Thomas macht das, was er immer macht, ne? Also Thomas rastet aus, greift seine Mutter an, fängt an zu treten, zu spucken und fängt an zu kratzen, dann ist es natürlich wichtig, dass ich nicht das Bindungsmuster wiederhole, ne, was die Mutter vielleicht macht, nämlich zu sagen, lass das und dann lauter zu werden, ihn vielleicht auch zu sanktionieren, vielleicht ins Zimmer zu schicken. Und so mehr sie aus dem Kontakt gehen will, umso stärker wird sein Verhalten. Ja, und in dem Moment ist es eigentlich schön, dass ich als Fachkraft in dem Moment, als Familientherapeutin eine korrigierende Beziehung anbieten kann und natürlich genau da ansetze, erstmal zu sagen, hey, ich glaube, du bist richtig wütend und du verletzt mich jetzt, weil, ja, und ich komme in einen Dialog. Ich trete in Beziehung und nicht, indem ich eben auch in die Wut gehe, weil ich glaube, die Wut des Kindes zu verstehen, dass es vielleicht Angst hat vor Verlust, Angst hat vor Abwertung, vielleicht einfach so übererregt ist, dass es eine Stressreaktion ist. Und die Stressreaktion entscheidet ein Kind nicht mit Aggression zu beantworten, weil es das bewusst entscheidet, sondern man muss sich das so vorstellen, dass dieses kleine Teilchen, die Amygdala, diese Stressreaktion mitbestimmt. Das ist eine autonome Reaktion und diese Entscheidung ist nicht über den denkenden Teil des Kindes, ja, dass er sagt, oh, ich überleg mir das jetzt mal, Mama, ich spuck dich an, sondern der hat so einen Hochstress, dass es eine Notfallreaktion ist, was sein Stammhirn, sein Alarmsystem entscheidet und das geht so schnell. Rate mal, wie schnell das ist. Hast du eine Idee?
Ah, unter einer, also Millisekunde, irgendwie genau. Ganz, ganz schnell.
Das ist so schnell, das schaltet schneller, als unser Auge das Bild scharf stellt. Und das ist verdammt schnell. Und wenn Kinder im Bodycheck, so nennt man das nämlich, in diese Notfallreaktion gehen, dass sie mit Aggression und Gewalt quasi antworten, muss man davon ausgehen, dass vorher Grenzen nicht gewahrt worden sind. Oder es gibt Gefühle, die noch viel größer sind und das Kind diese Gefühle nicht aushält, wie Trauer oder Angst oder Ohnmacht. Und Wut ist eine Angstbeseitigungsmaschine. Und das sind keine bewusst gefällten Strategien, dass das Kind sich quasi wie in der Weltmachtherrschaft Schaltzentrale zurückzieht und seine Handlung bewusst plant, mit welcher Waffe es uns bekämpft. Und ich glaube, das muss an Eltern. Also, ne, liebe Zuhörer, liebe Eltern, wenn ihr uns jetzt hört, wirklich, wirklich, wirklich unterstellt euren Kindern nicht, dass es eine bewusste, euch schädigende Verhaltensweise ist in dem Alter.
Und ich finde es auch gut, dass du das jetzt, auch Thomas ist ja jetzt mittlerweile auch schon in der Pubertät, also ist ja nicht mehr ganz klein, er ist ja schon herangewachsen. Ich finde es auch gerade ganz wichtig, dass auch in dem Alter, also dass du das jetzt gerade sagst, in dem Alter, wo Thomas gerade ist, dass das so eine schnelle Reaktion ist, die da kann der Verstand gar nicht zwischengeschaltet werden, es geht nicht. Und bei viel, viel kleineren Kindern ist das aus noch anderen Gründen ja gar nicht möglich. Also wenn ein anderthalbjähriges immer wieder Dinge runterwirft oder die Mutter beißt oder ein anderes Kind schubst, da sind ja noch weniger Möglichkeiten, dass das Kind in irgendeiner Art und Weise reagieren kann. Wenn es etwas gibt, also ich meine, obwohl du hast jetzt ja auch schon viel dazu gesagt, ich hätte nämlich gefragt, Diana, was kannst du jetzt Eltern noch mit an die Hand geben? Aber du hast ja schon ganz viel mit an die Hand gegeben. Fällt dir noch irgendetwas ein, was wir ja Eltern heute noch mitgeben können?
Ja, ich glaube, auch wenn unsere Lebenssituation 2024 von so vielen Faktoren geprägt sind, die uns Erwachsene natürlich direkt betreffen, glaube ich, ist es sehr wichtig, gut zu überlegen, dass man, na, man sagt so schön, an Gras, was man, also wenn man an Gras zieht, wächst es nicht schneller. Man kann nicht pauschal sagen, wann ein Kind so weit ist. Das hängt immer davon ab, wie es eben im Miteinander mit der Mutter oder mit den Eltern in dieser Diade oder in der Elterntriade gelernt hat, einen sicheren Hafen zu haben, sich regulieren zu können. Dieses Stresstoleranzfenster, ja, das ist ja nichts, was sich direkt mit der Geburt bildet, sondern das ist das, was wir unseren Kindern beibringen. Ja, das heißt, wir mentalisieren, wir bringen dem Kind auch die Geduld bei, dass wir wiederkommen. Und die Kinder, da gibt es keinen Maßstab, dass man sagt, es ist jetzt mit 2,5 so oder mit 3 so. Wenn man ein Kind hat, wie Thomas, was schon eine stressige Geburt hatte und vielleicht noch ein Geschwisterchen, dann kann das sein, dass der den Kindergarten mit der Eingewöhnung eben nicht in 10 Terminen schafft oder es vielleicht sogar noch viel zu früh ist. Oder wenn ich ein Kind habe, was eben sehr viel unverarbeiteten Stress hat, das heißt, das Wasser bis zum Hals, und ich bringe den dann in eine OGS, nur weil ich denke, ich brauche jetzt die Freiheit, ich will arbeiten gehen oder ich muss vielleicht auch arbeiten gehen, und auf einmal funktioniert mein Kind in meiner Welt nicht. An der Stelle, liebe Eltern, unsere Kinder haben eine eigene Welt, sie haben ein eigenes Tempo und sie haben ein Recht darauf, ein eigenes Tempo zu haben. Und es geht eben nur in dem Tempo eines Kindes, weil was ihr vorne nicht gut macht, fliegt euch beziehungstechnisch später um die Ohren. Und ich sag mal ganz ehrlich, das ist es nicht wert.
Ja, gibt es ein geileres Schlusswort? Boah, das war gerade so, ich würde es gerne so als Schlusswort stehen lassen. Ich fand das gerade so eine schöne Message und von dir so schön gesagt, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Diana, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute unser Gast warst, oder sagt man unsere Gästin, wie ist es denn jetzt korrekt? Ich sage einfach, schön, dass du da warst, Diana. Schön, dass du da warst.
Ich finde das auch super schön, die Möglichkeit zu haben, einfach auch über diesen Kanal Menschen zu erreichen und ein bisschen Wissen zu teilen. Vielen Dank.
Wir werden hier unter dem Podcast verlinke ich alles, was mit Diana zu tun hat. Also wer mehr von Diana wissen möchte, was sich sehr lohnt, also der soll auf jeden Fall gucken, was es hier alles zu erfahren gibt über Diana, alle möglichen Links, bla bla bla, werden wir alles hier unten mit einstellen in den Shownotes. Ich bedanke mich jetzt erstmal für dieses wahnsinnige Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und wenn Fragen dazu sind, kann man sich gerne bei uns melden oder man kann sich auch bei Diana melden. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, mehr Dinge zu lernen und ja, weiter in das Thema einzusteigen. Danke, Diana, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke. Tschüss.